Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen United Forum Podcast. Wir hatten ja jetzt eine längere Pause und jetzt geht's wieder richtig los hier. Wir haben diesmal direkt ein spannendes Thema vorbereitet, aber zunächst einmal zu unserer heutigen Besetzung. Ja, wir haben einmal den Bösewicht.
Einen wunderschönen guten Abend.
Den Freezy.
Hallihallo.
Den Kaisiein.
Das ist falsch, hallo, ja.
Und natürlich Mr. BK.
Servus.
Ja, heute soll es, sieht man vielleicht auch an unserem anderen Setup, vor allem um EA Phenomic gehen und um Tiberium Alliances. Denn da gab es ja vor einigen Tagen doch eine relativ überraschende Meldung. EA hat nämlich das Ingelheimer Entwicklerstudio Phenomic überraschend geschlossen, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das heißt, die Leute haben dort direkt ihren Job verloren und man prüft nun bei EA so ein bisschen, ob man noch irgendwie Verwendung hat für die Mitarbeiter, beziehungsweise prüft, ob sie halt neue Jobs bekommen und so weiter. Das hat natürlich ein paar Konsequenzen, zum einen für die Tiberium Alliances, als auch für die anderen Titel von EA Phenomic. Und da wollen wir halt heute mal ein bisschen drüber reden. Zunächst mal vielleicht, habt ihr schon mal irgendwelche Spiele von Phenomic gespielt, jetzt mal vielleicht abseits von Tiberium Alliances?
Ja.
Ja.
Battleforge ja. gespielt.
Ich habe auch Battleforge gespielt. Ja, ich habe mich nur auf Tiberium Alliances beschränkt.
Hat jemand von euch mal Spellforce gezockt?
Ja.
Spellforce.
Okay. Spellforce war ja noch vor der Zeit, bevor EA das übernommen hat, 2006 oder so, in dem Dreh.
War das schon 2003? Ich glaube, das war 2003.
Die Übernahme war 2006.
Ja,
meine ich auch. Achso, das meinst du, okay, ich verstehe.
Spellforce war 2003.
Das ja, war das eben war. Das, was ich sagen wollte.
Natürlich.
Einigen wir uns darauf, wir haben beide recht.
Natürlich.
Ja, ja, Spellforce war eigentlich ziemlich cool. Ich habe es nicht gespielt, aber es war doch auch innovativ, ne?
Sehr bekannt.
Ja, weil es ja irgendwie Rollenspiel mit RTS verbunden hat.
Ja, ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass irgendwie Wertig heißt das, ich glaube schon.
Volker Wertig.
Ja, dieser ja, Gründer, sag ich mal.
Dass der auch eine Siedlerreihe mitgearbeitet hat.
Wo damals zu dieser Zeit schon gesagt hat, okay, reine Singleplayer-RTS werden in 10 Jahren unbedeutend sein und dementsprechend müssen wir uns dann ein anderes Feld suchen, ja.
Ja, man hat ja dann, sag ich mal, nach der EA-Übernahme sich ein bisschen neue Felder gesucht, zum Beispiel eben Battleforge. Battleforge war ein Echtzeit-Strategiespiel, was angelehnt war an so Kartenspiele wie vergleichbar Yu-Gi-Oh!, Magic. Man hatte quasi so eine Art Deck, das man sich am Anfang des Spiels zusammenstellen konnte und konnte dann sozusagen dieses Deck ausspielen im Laufe des Spiels. Es gab kein richtiges Base-Building. Es gab zwar einige Gebäude, die man anhand von Karten bauen konnte, aber das war jetzt halt ja nicht der Rede wert wirklich. Das Spiel fand ich persönlich eigentlich ganz gut gelungen. Es hat halt einen extrem miesen Start gehabt damals.
Das war ja eins der ersten Free-to-Play-Games, ne, von EA überhaupt.
Ja. Ja, das wurde ja später Free-to-Play.
Genau, das stimmt, also.
Das ist das Problem. Die haben das Spiel halt irgendwie als Vollpreistitel verkauft für 2 Monate, ja. Und haben dann von einem Tag auf den anderen gesagt, hey, jetzt ist Free-to-Play. Das war halt so extrem unglücklich. Und das hat das Spiel, glaube ich, auch ziemlich... es wird zwar immer noch gespielt und das Spiel macht auch Spaß, aber es hat den Ruf extrem ruiniert natürlich.
Sie haben auch damals auch schon diese also so Funds gehabt, so Art von Funds, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Battle Forge Points hatte das.
Ja genau, weil es gab ja irgendwie diese Special Edition, die du hier kaufen konntest, die dann gleich schon ein paar mehr Battle Forge Points drin hatte und im Verlauf konntest du dir dann natürlich auch die Karten irgendwie so gegen Echtgeld mehr oder minder kaufen.
Ja. Ja, naja, ich find's schade, dass das Spiel so untergegangen ist, weil es war halt recht innovativ und solche Spiele fehlen eigentlich so in der Spielindustrie heutzutage.
Ja, das Spiel hat halt auch dann darunter gelitten, dass, sag ich mal, im Jahr irgendwie 2009 rum war das, da wurde halt irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Belegschaft bei Phenomic gekündigt, die an Battleforge gearbeitet hat. Das Spiel ist dann zu dem Studio Easy gegangen, das dann mehr oder weniger nur noch verwaltet haben. Das hat man auch daran halt gemerkt, dass nur noch, sag ich mal, marginal was an dem Spiel gemacht wurde. Da wurden dann halt irgendwelche alten Einheiten, die schon mal released wurden. Du rauschst gerade ein bisschen böse.
Irgendjemand atmet gerade fies ins Mikro.
Irgendwelche Karten, die schon längst released wurden, wurden dann irgendwie geremixed, wurden verschiedene Farben gemixt. Es gab so verschiedene Powers, verschiedene Farben, die verschiedene Elemente repräsentiert haben. Und sie haben halt einfach angefangen, bestimmte Einheiten mehreren Farben zuzuordnen und das dann als neue Karten verkauft. Da war halt dann wirklich auch kaum noch irgendwie Kreativität hinter. Die haben das Spiel halt mehr oder weniger nur noch verwaltet sie und versucht noch Cash rauszuziehen, ja. Gab halt kein richtiges Entwicklerteam mehr.
Das ist doch die Frage, ob das gleiche dann auch mit TA passieren wird, ne?
Ja, da kommen wir jetzt zu. Also Battleforge war ja dann halt so ein bisschen gescheitert, ne? Man hatte halt auch die Befürchtung gehabt damals, als diese große Entlassungswelle kam, wo ja auch das EA-LA-Studio in Mitleidenschaft gezogen wurde, bei CNC4, wurde ja sozusagen auch da quasi das ganze Team gekündigt. Bei dieser Entlassungswelle war ja schon die Rede davon, dass Phenomic eventuell geschlossen werden sollte. Haben sie ja dann nicht gemacht. Sie haben denen ja dann anscheinend die CNC-Lizenz irgendwie noch in die Hand gedrückt und gesagt, hier, probiert mal was, weil mit Lord of Ultima als Browser-Game hatten sie ja dann doch
das halbwegs... Das sollten wir nicht vergessen, ja.
Hatten sie ja dann auch noch halbwegs Erfolg, genau. Hast du das gespielt, Lord of Ultima?
Zwangsweise, nennen wir es so. Nach meinem Besuch im Phenomic-Studio hatte ich Lord of Ultima Fundkarten bekommen.
Die konntest du ja für die auch nehmen.
Nein.
Doch. Bevor der Umstellung wäre es gegangen, ja. Genau.
Korrekt. Also ich habe es, sage ich mal, vier, fünf Monate mal nebenbei dümpeln lassen. Ist ganz nett aufgemacht, grafisch, denke ich, nicht so weit entwickelt wie TA. Schon sagen, es spielt natürlich auch im komplett anderen Setting mit dem Mittelalter und ist auch wesentlich strategischer. Also du kannst wesentlich mehr dann auf spezielle Gebäude oder, also stets fast vielleicht vergleichen, in Anführungszeichen vergleichen mit Forge of Empires, was ja auch ein riesiger Browser-Game-Titel ist. Ich denke, einer der Mitkonkurrenten von TA. Ja. Die haben ja auch den Game-Preis gewonnen, wo EA auch für nominiert war. Und von daher denke ich nicht schlecht, hat sich, denke ich, aber nie bei der breiten Masse durchgesetzt. Ja, eher ein Rand da sein, würde ich es mal nennen. Also TA ist ja, denke ich, doch wesentlich bekannter.
Ja, auch aufgrund der Lizenz. Ne? Sie haben halt dann gesehen, hey, Phenomic, die haben Erfahrung mit Browser-Games. Lass denen mal hier die Lizenz in die Hand drücken und dann haben sie versucht, das Studio noch irgendwie damit so am Leben zu halten. Ein bisschen, ne? Vermute ich mal.
Ich kann es nur schlecht einschätzen, sage ich mal. Also das können wir ja, denke ich, alle, weil wir haben ja keine konkreten Zahlen gesehen. Ich schätze aber doch, dass TA eigentlich relativ profitabel gewesen sein müsste.
Das denke ich auch.
Weil wenn ich allein bedenke, was die Top-Spieler in manchen Allianzen für Gelder in dieses Spiel investiert haben, das nicht nur auf, sage ich mal, den deutschen Welten, sondern auch auf den europäischen, wo ich jetzt aktiv war.
Was ist denn der Spitzenwert pro Spieler, was dir bekannt ist?
Spitzenwert würde ich mal sagen zwischen 1.000 und 1.500 Euro in so einem Jahr Spielzeit bestimmt. Wobei man da dann definitiv sagen muss, Geld ersetzt dadurch Zeit. Und viele gute Spieler, die weniger Zeit haben, haben das dann auf den Geldfaktor, denke ich, umgemünzt. Sind dann eher hergegangen und haben sich dann dadurch die Erweiterung gekauft und haben dann quasi verschossen, wenn sie die Zeit dafür hatten und nicht, wann sie es mussten, dadurch, dass sie halt die Erweiterungspakete hatten. Also dieser Money-Time-Faktor ist, denke ich, relativ wichtig gewesen.
Aber ein anderer Aspekt bei dieser Geschichte mit den Funds ist aber auch, dass man das nicht wirklich merkt. Ne? Also ich habe zum Beispiel das Spiel ein halbes Jahr gespielt ohne Fundseinsatz, ganz normalen Kapazitäten, die man zur Verfügung hat. Und dann irgendwann hat man gemerkt, wäre wahrscheinlich besser, wenn ich ein paar mehr KP und Rep hätte. Hat sich dann aber keine Ressourcen gekauft und dann schaukelt man sich manchmal so hoch. Ne? Also man gibt immer mehr Funds aus, klickt immer öfter. Ich glaube, das ist dann so ein kleiner Jojo-Effekt, der dann auch mal einsetzt.
Das ist ja halt doch so schön einfach. Weißt du, du hast deine Funds auf dem Konto, du drückst halt einfach nur auf das Plus rum.
Genau. Und schwupp. Dann ist man zu faul zu raiden und klickt lieber zweimal aufs Knöpfchen. Und ich schätze mal, dass das bei sehr vielen Spielern auch sich so einschleicht. Also ist meine Vermutung.
Aber ich denke, das ist ja das definitive Ziel solcher Micropayments.
Richtig.
Das musst du ja bedenken. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und hier schreien, ja, Money ersetzt Skill, definitiv nicht, weil ein bisschen Köpfchen musst du schon auch mitbringen in Sachen Aufstellen, wie benutzt du deine Skripte und so weiter und so weiter. Von daher sage ich mal, jein, definitiv ist Geld hier ein entscheidender Faktor, wenn du ganz oben mitspielen willst, auf jeden Fall. Ja. Da kommst du wahrscheinlich gar nicht drum rum.
Ja. Also ich sag mal so, die Mindest, also die Kapazitätenerweiterung, die brauchst du auf jeden Fall, um oben mitzuspielen. Es gibt aber auch genug Spieler, die massig Geld da reinstecken und trotzdem nicht gut sind. Also es ist wirklich so, dass du diesen Skill, den kannst du dir nicht kaufen. Du kannst es dir halt nur bequemer machen. Ja? Also würde ich sagen.
Ja, du musst halt einfach in einer Allianz spielen, wo viele Leute spielen, die fanden.
Richtig, das auch, ja.
Ich meine, wenn du als Alleingänger Geld ohne Ende reinsteckst, wirst du trotzdem auch niemals oben mitspielen, einfach weil dir die Ali-Bonis fehlen und sowas. Aber
ist auch
generell
so ein Punkt,
ist
ja.
Geld schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Ja. Das ist auch auf der einen Seite, also es ist ein bisschen schade, finde ich, ne, dass man so ein Spiel konzipiert, was durch viel Geldeinsatz halt extrem gepusht werden kann, einigen Leuten.
Da sage ich, habe ich schon extremere Beispiele erlebt.
Ich habe auch extremere erlebt.
Und ich würde da jetzt Forge of Empires definitiv mal anbringen. Das habe ich so zwischendurch mal gestartet, nachdem wir auf der Welt 1 sehr, 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 sehr lange warten mussten, bis ja dann echt erst das Endgame kam. Und da sage ich, da könntest du im Monat 500 Euro investieren und wärst immer noch nicht auf Rangliste 1. Also die haben da ein wesentlich anderes Prinzip angewandt. Da konntest du besondere Gebäude bauen in dem Spiel, die einfach mal viermal so viel produziert haben, von der Produktion her am Tag, wie dein normales Gebäude, was du dann aufleveln konntest, durch ein besseres aus einer höheren Epoche ersetzen konntest. Das hat das Ganze ins Unermessliche verschoben.
Hm. Ja. Bei Lord of Ultima war es ja damals so, da konnte man sie ja so Commander kaufen, ne? Die Urlaubsvertretung übernommen haben und solche Geschichten.
Ja.
Das war ja ein bisschen anders konzipiert, so das, sag ich mal, das Einnahmemodell. Aber gab es da denn da die Möglichkeit auch wirklich Pay-to-Win zu machen? Also, dass sozusagen du mit mehr Geldeinsatz einfach besser warst, oder war es da tatsächlich nur so, dass du auch Komfort nur kaufen konntest?
Also ich sag ganz ehrlich, ich habe dafür wahrscheinlich zu wenig gespielt und dort auch zu wenig investiert, weil es mich jetzt nicht so direkt getroffen hat, dass ich jetzt gesagt hätte, hier, dafür bist du jetzt bereit, auch nochmal so viel Geld auszugeben. Mhm. Und ich denke schon, dass es dich hätte weiterbringen können. Ob es jetzt die ultimative Quintessenz gewesen wäre, da wage ich zu zweifeln. Dafür ist das Spiel zu taktisch. Und ja, die Strategie, die dahinter steckt, ist schon höher als jetzt in TA.
Okay. Ja, die Sache, die halt viele Leute auch immer gerne vergessen, ist, dass es ist zwar immer schön, wenn du ein Spiel hast, das ohne Pay-to-Win funktioniert, aber irgendwie müssen die Kosten reinkommen. Und wenn du dann halt merkst, okay, wenn ich das Ding nicht Pay-to-Win mache, das funktioniert nicht, dann musst du halt irgendwie gegensteuern.
Ja, wobei, da gibt's ja auch... ich wollte nur erwähnen, also ich hatte schon öfters mal die Idee gehabt oder den Wunsch, dass man TA jetzt zum Beispiel so konzipiert, dass es da einen monatlichen Festbetrag gibt.
Das ist ein Premium-Modell.
Genau. Ne, das würde ich zum Beispiel für die Kunden irgendwie besser finden. Ne, also dann sichert man halt die Ausgaben, dass sich das rentiert, erzielt seine Gewinne, aber hat trotzdem nicht diese negativen Effekte, die auch so also mit einhergehen.
Ja, aber damit funktioniert halt einfach die Sache Free-to-Play nicht mehr. Und im Endeffekt hast du dann eigentlich viel härteres Pay-to-Win, weil du dann wirklich damit auch gewährleisten musst, dass die Leute, die das dann auch bezahlen, wirklich dann einen Vorteil haben gegenüber den Leuten, die es nicht bezahlen.
Ja, ich glaube, also ich habe zum Beispiel damals die Stämme gespielt, da gab es auch so ein Premium-Account-Modell. Da muss ich ehrlich sagen, du hast halt mehr Komfort gehabt, wenn du mehr Basen zum Beispiel verwalten musstest. Dann gab es halt einfach... Da ging halt dann irgendwie nach mehreren Dörfern ging halt nichts mehr dran vorbei, dass du halt so ein Premium-Account dir besorgst, weil halt du einfach sonst nicht in der Lage gewesen wärst, vernünftig diese ganzen Dörfer zu managen. Aber du hast an sich, ja, du hast einen Vorteil gehabt, auf jeden Fall. Aber man hat die Kosten, sag ich mal, im Griff gehabt. Und das war schon viel wert. Und da war ich schon eher bereit, dann eben meine, hier, weiß ich nicht, was damit gekostet hat, 5 oder 10 Euro, keine Ahnung, im Monat zu zahlen. Hab dafür ein angenehmes Spiel. Kann das vernünftig spielen und weiß halt, ich bezahle halt nicht mehr in diesem Monat. Und niemand anders kann mehr bezahlen und hätte dadurch einen großen Vorteil. Ich weiß ja, halt, da ist das Cap.
Ja, das ist schon.
Aber es geht ja nur um diesen Punkt der Kostenkontrolle. Also ich kenne persönlich auch viele Spieler von TA, die halt sehr viel Geld dafür ausgeben oder ausgegeben haben und immer darüber schimpfen. Also die regen sich eigentlich über dieses Konzept auf, aber tun es trotzdem, weil sie einfach irgendwie süchtig nach dem Spiel sind. Also es macht auf jeden Fall süchtig, finde ich. Also ich spiel das jetzt seit über einem Jahr und man spielt es eigentlich jeden Tag.
Ja.
Man muss es ja auch jeden Tag spielen, um am Ball zu bleiben. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
Also denke ich mal, sind wir auf einem Nenner, dass wir eigentlich der Meinung sind, das Spiel müsste sich rentieren, oder nicht?
Ja, eigentlich schon.
Definitiv.
Ja, wobei halt trotzdem die Frage ist, wie viele Leute sind es tatsächlich, die dann halt Geld oder ich sag mal nennenswert Geld da rein investieren. Ich meine, man sieht ja auch, dass die Server starten, sie werden überrannt nahezu und nach ein paar Wochen bleibt dann nur so ein harter Kern zurück.
Ja, aber das ist normal, das ist über jeden Browser-Game.
Ja, das ist richtig, aber die Frage ist halt trotzdem, reicht das dann noch, was da zurückkommt? Auch
ich
wenn die
nicht,
jetzt dann mal den Spiel sagen.
Ob das richtig war, dieses Weltenkonzept, ob das wirklich jetzt so optimal war. Man hat immer so einen Server startet, der dann nach 2 Monaten schon fast leer ist.
Ja, du musst halt aber das Problem ist die Langzeitmotivation. Wenn du am Anfang dir keine gute Allianz gesucht hast oder ich sag mal in eine gute Allianz reingeraten bist, die dich als absolut neuer Spieler sehr gut unterstützt hat, sprich, was weiß ich, das Forum voll mit guten Tipps, jemand, der dir im Teamspeak oder sonst irgendwo auch Ratschläge geben kann, der dich dann definitiv durch die ersten Wochen oder eher ersten 2 Monate mitzieht, dann hattest du eigentlich keine Chance. Dadurch ist, denke ich, auch bei vielen so schon direkt quasi der Punkt überschritten gewesen, wo man da sagt, ah ja, hier eigentlich hätte ich Bock gehabt, weit vorne mitzuspielen, ah ja, geht nicht, stampfen wir das Ganze halt wieder ein.
Ja, das Witzige ist, das heißt ja immer bei Free-to-Play-Titeln, zahlen vielleicht nur 10% oder so. Aber ich denke mal, bei TA, bei der aktiven Spielerschaft, ist der Faktor wesentlich höher, weil die Spieler, die bei den Servern nach 3 Monaten noch überbleiben, weiterspielen, sind halt die in so einer Allianz sind, die einen durchzieht. Und da fanden dann wahrscheinlich schon fast alle. Ich denke mal, bei diesen ganzen Servern, die es jetzt noch gibt, dann fanden wirklich schon, also bestimmt so 70% oder so.
Ja, aber du darfst nicht die aktiven Spieler gleichsetzen mit den Spielern gesamt. Wie du schon gesagt hast, ja, dann bleiben nur noch ein paar aktive Spieler zurück, aber du musst das Ganze ja hochrechnen auf alle Spieler, die jemals dieses Spiel gespielt haben.
Wieso muss ich das hochrechnen? Ich dachte, die Zahlen sind immer von den aktiven Spielern. Zahlen
glaube ich nicht.
10%, glaube ich schon. Das wäre das nämlich viel zu hoch noch, 10%, finde ich.
Also ich denke, es zahlen wesentlich mehr als 10%.
Ja, aber von wem? Von den aktiven Spielern oder von allen?
Von allen 10, von den aktiven dann mehr.
Ja,
kann sagen. Das denke ich auch. Das denke ich nämlich auch.
Ja, die Frage ist halt, wie viele aktive Spieler gab es, ne? Also, wenn man sieht, sie haben ja eben mal diese Infografik veröffentlicht, wo sie gesagt haben, hier über 4 Millionen Commander weltweit, ist ja nicht allzu lang her, der erste Geburtstag. Aber ich sag mal, von den 4 Millionen, was schätzt ihr, was aktiv war? Vielleicht 100.000? 200.000?
Ja, könnte schon mal
in den Dreh, ja.
Also man müsste es, denke ich, durch die Zahl der Welten definitiv teilen. Und wenn du auf jeder Welt grob geschätzt, wirklich nur ganz, ganz grob geschätzt, zwischen 500 und 750, die Zahl ist jetzt wirklich schon hochgegriffen,
ich glaub, schon 1000.
Richtig aktive hast, also richtig, richtig aktive, dann denke ich, sind wir da in einem realistischen Rahmen angelangt.
Ich gehe schon eher von 1000 bis 2000 aus. Oh, bei den neueren Welten für die ersten Monate auf jeden Fall auch mindestens bis zu 10.000.
Ja, da definitiv mehr, das ist schon richtig. Aber es geht halt relativ schnell. Und man sieht ja diese Fluktuation, hat man ja sehr, sehr häufig gesehen, bei sehr, sehr vielen Spielern sogar, die dann die erste Welt verkackt haben, die zweite Welt verkackt haben, noch eine dritte Welt angefangen haben, so direkt zu sagen, und dann trotzdem wieder nichts gerissen. Und da sage ich, irgendwann haben die garantiert dann auch gesagt, jetzt ist Schluss. Und ich höre da damit auf, weil ich hatte entweder nur Pech oder hab's nicht wirklich gebacken bekommen.
Ich glaube auch die Relog-In-Rate, keine Ahnung, wie ich das jetzt nenne, also die Rate der Spieler, die irgendwann mal das Spiel gespielt haben, Geld investiert haben, aufgehört haben und dann irgendwann wiederkommen, ist doch ziemlich gering.
Ja, also, schätze ich auch, ja.
Ich denke, jemand, der dann viel Geld dafür ausgegeben hat und dann gesehen hat, scheiße, ich hab's doch nicht gerissen, dass die Motivation wahrscheinlich doch eher im Keller.
Ja, ein anderer Punkt ist aus meiner Sicht auch der, dass das Spiel ja auch sehr langwierig ist. Ne? Also um eine Welt von Anfang bis Ende durchzuspielen, da braucht man ja schon mal 7-8 Monate oder noch länger. Und ich glaube, dass sehr viele Spieler das dann einmal machen, wenn sie dann erfolgreich sind und dann auch einfach die Lust verlieren. Weil es gibt ja auch nicht mehr die Motivation, noch mehr erreichen zu können. Ja. Also man fängt an, man formt seine Allianz und Ziel ist, den Taki, die Mitte zu schießen und ja, wenn man dann wieder...
Denk mal da.
Ja. Und danach ist dann auch irgendwie der Reiz, glaube ich, ein bisschen verloren. Also
da hat aber dann auch Phenomic gepennt, weil sie halt irgendwie nicht gerafft haben, da mal ordentlich frischen Content nachzuschieben. Also die letzten Monate ging ja fast gar nichts mehr
richtig, an neuen
Content. Hätte man schon die Spieler noch länger bei der Stange halten können, wenn jedes Mal ein paar Events kommen und so.
Das ist eine perfekte Überleitung übrigens, Freezy, dem Thema, was ich jetzt nämlich ansprechen wollte.
Toll.
Vielen Dank schon mal. Ich glaube nämlich, der Grund, weswegen ihr jetzt weiter natürlich Tiberium Alliances betreibt und einem anderen Studio unterjubelt und Phenomic abgeschossen hat, ist tatsächlich, dass die Development-Kosten für das Spiel, also tatsächlich die Entwicklung neuen Contents, einfach viel zu teuer war und das, was sie dafür wiederbekommen haben an Spielern, an neuen Geldern, war einfach überhaupt nicht, stand in keinem Maßstab, glaube ich. Also wenn ich mir überlege, was das vielleicht für ein Development unter Umständen verursacht hat, irgendwie ein Endgame dahin zu klatschen, irgendeine mobile App zu bauen, die weiß ich nicht, wo bei Apple liegt.
Da wären wir ja auch bei so einem Thema, wenn du das gerade wieder ansprichst mit der App. Da haben sie sich, denke ich, auch leider selber damit ins Bein geschossen, dass man die nicht released hat. Die hätte draußen sein müssen.
Also ich weiß, dass sie das versucht haben. Das Problem war, dass sehr vielschichtig. Sie haben halt zunächst von Apple, soweit ich weiß, ein Go bekommen, dass jetzt alles kein Problem ist. Und dann gab es halt diese Cache, diesen Overhaul. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nenne. Wo sie halt diese aus den Funds, TA-Funds gemacht haben. Das war einfach der Grund. Das Problem ist, Apple möchte nicht, das hatte ich mir auch schon vorher gedacht, dass man sich Sachen, die man in einer App kaufen kann, auch außerhalb der App kaufen kann. Das ist halt so ein Apple-Modell. Und das Problem ist, deswegen haben sie halt neue Funds gebaut, weil natürlich diese typischen Play-for-Free-Funds, die man für mehrere Spiele verwenden kann, gingen dann natürlich nicht, weil sie natürlich nicht wollen, dass man dann über die App irgendwelche Funds kauft, 30% an Apple abdrückt und dann am Ende steht man dann da. Deswegen haben sie da natürlich eine neue Währung eingeführt, die nur für TA gilt.
Und dann ist aber doch die Gegenfrage, warum bleibt man dann bei Apple und sagt nicht, ich gehe auf das größte OS, was es für Mobiltelefone gibt, Android?
Das ist eine interessante Frage, die ich hier auch ganz leicht beantworten kann. iOS, ja. Da gibt es genau 4, 5 Devices und verschiedene Konfigurationen, die mit drei verschiedenen Auflösungen arbeiten, so in Anführungszeichen, und wo du die Hardware genau spezifiziert hast. Du weißt, alles ist aufeinander abgestimmt und alles funktioniert so, wie es ist. Ja? Das Problem bei Android ist, wie viele Android-Geräte gibt es? 1000, 2000, 3000? Keine Ahnung. Ja. Dann in allen möglichen Konfigurationen, alle möglichen Oberflächen, Sense, UI, TouchWiz, was weiß ich, was es alles gibt. Jetzt eine neue Facebook-Oberfläche und irgendein Scheiß. Und du hast verschiedene Treiber, verschiedene Auflösungen, verschiedene Handygrößen. Mal hast du solche Leistung. Knöpfe, mal hast du da eine Leiste, was weiß ich. Das Problem ist ganz einfach, eine vernünftige App zu bauen, ja, die auf jedem oder auf möglichst vielen Android-Geräten vernünftig läuft, ist einfach ein extrem höherer Aufwand, als das für iOS zu machen. Da bin ich mir sogar 1000% sicher, dass das der Grund war.
Ja.
Wenn ich meine, ich kenne ein paar Leute, die iOS-Apps developen. Ich hatte auch mal einen Developer-Account. Aber das Problem ist ganz einfach, die sagen alle, für Android zu developen ist ein Horror. Das ist furchtbar. Weil du halt, wenn du fokussierst dich natürlich auf ein Gerät, ja, und bleibst dabei, dann ist das kein Problem, aber
das kannst du dir als Softwarehersteller eigentlich nicht leisten.
Ich glaube, dass sie sich da irgendwelche Leute rangeholt haben, die das programmiert haben und die ganzen Leute, die dann irgendwelche Features entwickelt haben, portiert haben auf die App und hin und her und hin und her. Das hat halt mega viel Geld gekostet, schätze ich, dieses Development. Und die haben sich halt gedacht, wäre es nicht günstiger für uns, also das Spiel einfach irgendwie laufen zu lassen, die Leute, die das warten. Das kann hier Easy, die auch schon Battleforge betreuen, machen das einfach mit, betreuen die Server, was weiß ich, halten das am Laufen, bringen ab und zu mal irgendeine coole Aktion, wo man sich hier Reptime kaufen kann oder so ein Scheiß, ja, und dann läuft das, machen dann neuen Welten auf und fertig. Das kostet uns ein Drittel des Geldes und wir haben keinen Aufwand.
Die Frage ist aber, ob das wirklich so ist, dass die Kosten so hoch waren für
das kann ich also, wenn mir ich zum mir Beispiel mal, wieder nicht vorstellen.
Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Frage dass ist,
was,
die...
Was kriegst du als Gegenwert? Also die Kosten ja, für EA-Verhältnisse nicht so hoch sein, aber was bringt es denn, wenn sie jetzt, sag ich mal, ein neues Upgrade reinbringen? Okay, das ist nur kein Aufwand. Aber wenn sie jetzt...
Ja, das ist null Aufwand und die haben
nicht
gemacht,
das ist total lächerlich. Aber Text bauen, ja? Das ist schon ein Feature, wo ich glaube, das kostet viel Geld an Development-Zeit. Und ich glaube nicht, dass vergottene Text das wieder reingeholt hätten oder so viele Spieler reaktiviert hätten, dazu Geld auszugeben, dass sich das gelohnt hätte.
Ja doch, es hat den Server verlängert. Das Feature hätte wahrscheinlich schon was gebracht.
Ja, definitiv. Definitiv. Und ja, so die Masse an Leuten hat ja auch gar nicht an TS an DA entwickelt. Das muss man ja auch immer wieder mit dazu sagen oder mit dazu sehen.
Ich sehe das aber auch analog zu My Lord of Ultima und so weiter. Das ist ja das gleiche Spiel. Weißt du, also nicht das gleiche Spiel, aber im Sinne von die gleiche Nummer. Sie können developen, aber ich sag mal, das Geld kommt ja auch so rein.
Das ist richtig, aber ohne Innovation wird es halt, denke ich mal, schwierig werden, überhaupt die Leute dann bei der Stange zu halten. Das sieht man ja generell komplett in der Marktwirtschaft, dass du ohne Innovation oder als Innovationsträger aufzutreten nicht der Premium-Liga mitspielen kannst.
Ja, aber schau dir doch mal an, wie viel Innovation haben sie denn gebracht innerhalb des letzten halben Jahres oder Jahres?
Dass da Anspruch und Realität komplett gegeneinander laufen, das ist vollkommen klar.
Ein anderer Punkt ist aber auch der Fehler, den sie gemacht haben. Die können nicht irgendwelche Features ankündigen, groß, und dann die User ewig lange damit warten lassen. Also man muss ja schon, wenn man irgendwas entwickelt, festes Ziel im Auge haben, um das auch umsetzen zu können. Also das ist die Frage, die ich mir stelle, ob die einfach diese Ideen hatten, diese Konzepte und die dann einfach nicht umsetzen konnten aus irgendwelchen Gründen.
Das war ist ja auch schon beim Endgame so. Musst du ja bedenken, das Endgame war ja sehr, sehr lange angekündigt. Ich war damals im Oktober im Phenomics-Studio gewesen und da war die Sache eigentlich schon relativ fix. Bis das Endgame dann kam, war es dann Februar, muss man ja auch wieder sagen. Oder nicht mal Februar, sogar Anfang März.
Ja eben, und damit vergrault man sich dann halt auch seine User, ne? Weil werden ungeduldig, die können halt nicht nachvollziehen und ja. Ich meine, man liest ja auch in sämtlichen Foren, dass sehr viele Spieler von TA, die waren einfach unzufrieden, ne? Mit der Community Management, mit den Vorschlägen, die Community gebracht hat, dass das nicht umgesetzt wurde, etc. pp.
Das ist definitiv ein großes Problem gewesen. Also da ich ja selber Community Moderator noch bin. Und da ist viel, viel Input eigentlich auf der Seite liegen gelassen worden. Und ja. Das ist aber.
Woran das lag?
Ich denke, das ist ein generelles EA-Problem. Ich denke, dass es wirklich ein generelles EA-Problem ist, dass man da dann wirklich sagt, nicht so nach dem Motto, die Leute sind uns erstmal egal, aber uns ist ein anderer Haufen von Leute erstmal wichtiger, der uns in Anführungszeichen casual-mäßiger das Geld bringt als der Hardcore-Gamer. Und das hast du ja, denke, das kann man ja an vielen Beispielen, also es ist ja nicht nur TA, wo das jetzt hier so gelaufen ist. Es ist ja relativ vielschichtig, dieses Problem. Ja, Battleforge oder auch sonstige, also ich würde jetzt eher von AAA-Titeln reden.
Hallo? Die hat einen spitzenmäßigen Community Manager.
Ja, Mobi war da nämlich Community Manager. Ja. Ja, aber ich finde es auch irgendwie, dass sie halt sich viel zu lange Zeit gelassen haben mit allen Updates und so, und das hat sie schon reingerissen. Da gibt es andere Spieler, die kriegen jede Woche Updates, und das ist echt chronisch bei ihr, wenn ich mir dann wieder so andere laufende Projekte angucke, hust, hust, das ist ja auch schon wieder, ja.
Wobei, ich wäre jetzt...
Nur so.
Ich stelle mir jetzt gerade...
Jeder weiß ja sicher, was gemeint ist.
Ich stell mir jetzt nur die Frage, ob jetzt Phenomic an sich ein selbstständiges Unternehmen war,
nein,
oder
nein,
extrem
eingespannt
war.
Nein, nicht mehr. Okay. Wenn da der Stempel EA draufsteht, dann ist da auch der Stempel EA drin. Dann entwickelst du für die.
Ja. Also ist Phenomic dann quasi auch in dem Sinne von diesen Vorgaben von EA abhängig sozusagen. Ja. Okay.
War eine hundertprozentige Tochter von EA. Ja. Jetzt sieht's halt so aus, das Spiel wird von irgendeinem anderen Studio übernommen. Glaubt ihr, da ist jetzt noch irgendwas zu erwarten? Oder werden dann noch neue Upgrades? Oder werden neue Upgrades gebracht? Oder irgendwas? Was glaubt ihr, passiert jetzt noch in Zukunft mit dem Spiel?
Also, wenig bis nicht. Also ich sehe das auch ziemlich negativ. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, die Situation, die war schon vor der Schließung von EA Phenomic, was TA angeht, ziemlich schlecht. Ich glaube, ja, ich weiß, ich wüsste nicht, wie sie das noch retten wollen. Also da müsste ja schon ein neues Entwicklerteam her oder das Produkt einfach wieder neu aufgenommen und vermarktet werden. Oder gepflegt, keine Ahnung.
Also ich sag mal, einen kompletten Turnaround kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Dafür ist das Ganze, denke ich, zu vertrackt und man hat schon zu viel Zeit verstreichen lassen, dass man jetzt die paar übrig gebliebenen Hardcore-Gamer wirklich noch motivieren könnte, zu sagen, hier wir starten jetzt nochmal komplett durch oder auch... Utopische Aktionen, was weiß ich, eine Mailingliste, alle, die sich mal für das Spiel registriert haben, schickst du einfach nochmal eine E-Mail, hier, guck doch mal wieder rein, wir schenken dir was weiß ich, 10.000 Pfund, bau mal wieder was, so nach dem Motto. Könnte vielleicht in Anführungszeichen da noch was reißen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch viel passieren wird. Das ist meine grobe Denke, weil ich... Also ich tippe mal, dass man das Ganze jetzt noch weiterlaufen lässt. Vielleicht kommen noch ein paar neue Welten, wobei ich da eher auch negativ angestellt bin.
Ich bin der Meinung, wenn ich mir jetzt angucke, es lief ja exakt genauso bei Battleforge, als 2009 da fast das komplette Battleforge-Team entlassen wurde. Da wurde das Spiel an Easy übergeben und dann ist es halt so gelaufen. Die haben halt erstmal ein bisschen Zeit natürlich verstreichen lassen. Die mussten sich wahrscheinlich auch erstmal einarbeiten in die ganze Struktur. Aber dann kamen halt eben doch trotzdem noch neue Kartendecks, die waren halt lieblos, sie kamen. Und genauso gehe ich auch bei TA davon aus, dass sie nach wie vor irgendwelche Bundles bringen, dass sie neue Welten bringen. Und ich gehe sogar davon aus, weil der Development-Aufwand nicht so hoch ist, dass sie neue Upgrades bringen. Es fehlen ja noch viele. Und ich denke schon, dass das
ja, in der Schublade liegen da bestimmt schon noch genug Dinge, die man da übernehmen könnte oder ausschlachten könnte, je nachdem, wie man es jetzt nennen will.
Aber wenn man sich die Lebensdauer von Battleforge anguckt, denke ich auch, dass das Spiel auch noch sehr lange laufen wird. Es wird halt nur nicht mehr so viel passieren.
Ja, und es wird langsam ein bisschen einschlafen alles.
Mhm.
Tja. Das ist, denke ich, schon schade, weil wenn man bedenkt, was man hätte draus machen können und wie am Anfang, wie aktiv die Community war. Da muss man definitiv.
Am Anfang gab es ja sogar noch so Töne, dass es vielleicht eine andere Universen gibt in den Browser-Games. So Red Alert Alliances und so gab es ja Spekulationen.
Ach, lass meine Domains kündigen. Ja, aber jetzt ist ja wieder ein Studio zugemacht worden, ein deutsches Entwicklerstudio. Und keine Ahnung, der Spielestandort Deutschland steht ja irgendwie auch unter so einem bösen Stern, so scheinbar. Was gibt's denn überhaupt noch so für deutsche Entwicklerbuden, die überhaupt noch aktiv sind? um jetzt mal diesen Aspekt mal so zu beleuchten, vielleicht Freezy hat da ein bisschen
ja, Eindruck. Also
Crytek
ja, Eindruck
wäre ja, wahrscheinlich ja, mit Blue einer Byte der bekanntesten. Blue Byte ist ja Ubi, oder?
Ja, Blue Byte ist mittlerweile ja, zu Ubisoft zugehörig. Aber ja, die gibt es natürlich auch noch.
Nichts dran.
Ja. Ja, es gibt halt auch sehr viele Browser-Game-Hersteller. zum Beispiel. ja.
Komm, sag es.
So Schmieden wie Good Game Studios und InnoGames und
Big Ben,
was so alles gibt. Big Point oder ja. Infernum Games in Berlin gibt's auch. Ein anderes Studio hat zum Beispiel auch kürzlich erst zugemacht, Gameforge. Hm. Ja, eigentlich ist es ein bisschen traurig mit der deutschen Spiellandschaft, also dass dann immer noch so Studios zumachen. Eigentlich könnte hier viel mehr gehen. Und ja, ich bin eigentlich dafür, dass man da ein bisschen was ausbaut an der Infrastruktur und dass ein bisschen mehr gefördert wird hier.
Ein großes Problem in Deutschland ist halt, zum einen gibt es halt die einzigen Unis, wo du irgendwelche Game Design Sachen machen kannst, sind alles Privatunis natürlich, die arschteuer sind, ne? Das heißt, die Ausbildung.
Es gibt eins, die kostenlos ist.
Ja, ja.
Die HTW in Berlin.
Ja, aber da wirst du wahrscheinlich keinen Platz bekommen, wenn du nicht schon
wahrscheinlich
massive Grundvoraussetzungen
hast. NC oder was weiß ich. Ich schätze mal, die wollen ja auch kreative Vorleistungen dann sehen oder sowas, ne? Vermute ich.
Mhm. Ja, ich denke, da brauchst du schon so ein wirklich so ein krasses Portfolio mit irgendwelchen Concepts und was weiß ich, alles Mögliche. Also es ist ja nicht damit getan, dass du dich irgendwie da bewirbst, ja, ich möchte mal Spieleprogrammierer werden und du kannst halt ein bisschen Java oder ein bisschen C.
Also, Game Design und sowas ist ja in vielen anderen Studiengängen mit drin, so als Nebenfach und dass man da reinschnuppert. Mhm. Darüber kommen auch relativ viele eigentlich in die Branche, glaube ich. Ja. Zum Beispiel so mit Medienkonzeption und so, die haben auch alle ein bisschen Game Design mit drin.
Ein anderes großes Problem in Deutschland ist natürlich auch hier die, wenn du dir die IT-Infrastruktur, also die DSL-Infrastruktur mal ansiehst, in Deutschland so vergleichsweise gegenüber, sag ich mal, den, man kann jetzt zwar nicht die gesamte US-Abdeckung an sich ansehen, aber wenn du dir mal die Abdeckung ansiehst in Los Angeles und sonst wo, da hast du halt richtig fette Breitbandanschlüsse überall, du kannst Serverfarmen aufbauen für Browser-Games oder was weiß ich, oder für irgendwelche anderen Spiele und das kannst du in Deutschland fast vergessen so. Da gibt's halt ein paar Knotenpunkte in Frankfurt am Main.
Hust, sag ich mal.
Ja, oder hier Korea, Japan und so weiter, die haben halt massiven Internetausbau, ne?
Ja, definitiv. Also, wenn ich es allein bei mir betrachte, ich hatte jetzt fast 3 Jahre lang DSL 1180 und bin jetzt vor 4 oder 5 Wochen umgestellt worden auf Annex J. Jetzt habe ich DSL 3500. Das ist natürlich Hyperspeed, muss man schon sagen. Ich wohne in der ländlichen Region, definitiv, aber ich denke schon, dass da mehr machbar wäre. Ja. Da sind wieder Kosten und die Kosten will, denke ich, unser großer rosa Riese nicht zahlen. Deswegen.
Das ist auch ein vielfältiges Problem. Also mein Bruder macht zufällig Breitbandausbau bei uns im Landkreis. Ja, ist auch so ein ländlicher Landkreis, keine Ahnung. Wir haben vielleicht 100.000 Bewohner oder so. Und das Problem ist halt echt, es gibt hier so viele weiße Flecken. Die kriegen hier nicht mal DSL 1000. Ja, die kriegen hier DSL 786 oder 68 oder so. Und das halt auch teilweise dann auch nur noch, manchmal auch nur noch irgendwie Sky-DSL-Scheiße und irgendwelchen Mist. Das kannst du total in die Tonne treten. Jetzt haben sie den Breitbandausbau sogar komplett hier auf Eis gelegt, weil sie gesagt haben, ja, gibt ja bald LTE. Ja, so ein Scheiß. Das ist echt jämmerlich hier teilweise in einigen Regionen.
Also das ist halt keine Alternative für mich. Meiner Meinung nach zumindest ist es keine wertige Alternative, wo man sagen könnte, ich springe jetzt auf DSL oder Richtfunk, wie sie es auch immer nennen wollen. Ne? Das ist ja vielschichtig, diese Geschichte.
Ja.
Das macht, denke ich, schon einen großen, großen Punkt aus. Also, wenn du bedenkst, damals, wo es DSL rauskam, da konntest du mit einer DSL-Leitung, hast du zu Hause bei dir eine LAN gemacht, konnten 4 Leute darüber zocken. Selig waren die guten Shooter-Games damals. Und, das ist, denke ich, mit diesem Aufkommen von dieser Streaming-Media, was wir jetzt ja immer mehr haben, die IPTV, Browser-Games, Spotify und wie dieses ganze Klimbim heißt, wird sehr, sehr schwierig, wenn da die unterversorgten Regionen dann da überhaupt nicht teilnehmen können, weil der Speed da einfach nicht vorhanden ist.
Ja, das schaut ihr zum Beispiel eben hier Victory Games Command Conquer an, ja? Das ganze Spiel läuft auf dem Server und du hast praktisch einen Dauer-Datenstream zum Server, der dann die ganze Zeit sozusagen den Game-Status synchronisiert. Und das ist halt auch schon deutlich mehr Traffic, vermute ich, als früher, wo halt nur, sag ich mal, in Anführungszeichen, der Datentransfer von einem Replay, der ja, keine Ahnung, ein paar hundert Kilobyte groß ist, ja, anfiel.
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass das so viel Unterschied ist.
Doch. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal Traffic messen. So, angenommen, ich werde
ich glaube nicht, dass ein... Alpha?
Das muss ich nachher schneiden.
Was für ein Alpha?
Ja, also kommen wir zu welchem Schluss? Alles scheiße hier, ja?
Wer hat es jetzt verkackt? Hat sich EA verkackt oder Phenomic oder...
Also Phenomic kann man es nicht mehr direkt ankreiden, weil die eigene Entscheidungsgewalt hatten sie definitiv, denke ich, nicht mehr. Wo man oder was man ihnen, denke ich, definitiv schon ein bisschen in den Schoß legen kann, ist die Geschichte mit der Community. Warum man da nicht gesagt hat, man hört da mehr drauf oder geht mehr auf die Vorschläge ein. Weil ich denke, selbst wenn nur schon so Kleinigkeiten, die ja zuhauf in den Foren aufgekommen sind, dann vielleicht mit implementiert hätten, hätten dem Ganzen noch einen viel, viel krasseren Bezug gegeben. Also ich denke, da wären die Leute dann schon sehr, sehr gut drauf angesprungen, dass man gesagt hat, hier, ey, war cool, das ist wirklich umgesetzt worden, das ist von uns mitbestimmt worden. Und da, ja, da wäre doch dieser Aufhänger viel, viel größer gewesen, dass man auch mal sagt, man guckt überhaupt ins Forum rein. Wie viele Spieler haben denn überhaupt in dieses offizielle Forum geguckt? Das werden, denke ich, nicht mal 10% gewesen sein. Das waren dann wirklich nur die Hardcore-Spieler, die sich dann auch da in gewisser Weise schlau gemacht haben. Kommt was Neues, wird es was Neues geben oder.
Ich sehe, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das Problem ist, ich würde auch weniger dem Community Management an sich die Schuld in die Schuhe schieben. Ich kenne das aus der Perspektive. Du kannst halt so viel Report schreiben darüber, was die Community will und was nicht. Du gibst das dann halt weiter und dann wird das halt bei dem Management zerredet, ne? Das ist halt.
Kommt dann irgendwann, wird so lange zerredet, bis es in die Ablage P kommt. Genau. Das ist uns allen schon klar.
Ja, das ist halt so ein bisschen auch das Grundproblem, ne? Aber wir haben jetzt bald more Feedback.
More excitement.
More fun.
Ja. More fun, more generals. Ja.
More fun.
Wohl alle gespannt, was das wird.
Jo. Na gut. Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte? Nein,
nicht wirklich.
Ja, okay. Ich denke ja mal, wir haben das Thema ausführlich behandelt, sind auch ein bisschen abgedriftet.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, werden es noch Fans fließen oder haben die Spieler das Vertrauen verloren? Und es ist quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Nein.
Das jetzt.
Also, ich denke, es fließt Fans. Kommt drauf an,
von wem.
Ich denke, es gibt genügend Leute, die haben das überhaupt noch gar nicht mitbekommen.
Ja, das auch. Ja. Ja. Nicht nur das, aber wenn du bedenkst, es kommt ja auch noch drauf an, wie viel setzt du ein. Ich spiele jetzt hier auf 66 auf einer europäischen Welt auch sehr, sehr erfolgreich und ich stecke vielleicht einen Zehner noch rein. Also wirklich nur 300 KP und was weiß ich, 3-4 Tage Rep. Das war's. Ein Strom kaufen kann gar nichts mehr, gar eine KP kaufen. Damit kannst du auch halbwegs gut noch spielen.
Aber die Frage ist, ob es jetzt noch wirklich richtig harte Funder gibt.
Doch, denke ich schon.
Also in den aktiven Allianzen jeden Fall. Also bei uns auf Feld 27, da ist noch gut was los. Wir haben bei uns in der
Allianz. Wo die es mitbekommen haben.
Ja, klar. Also ich meine, das wird auch, das wird auch diskutiert, das Thema. Und aber solange es nichts Genaues gibt, also man nicht weiß, was jetzt passiert, also es geht seinen gewohnten Gang,
Ich denke, das Problem an der ganzen Sache ist ja da auch, man hat sich jetzt einen gewissen Status aufgebaut. Man will diesen Status aufgrund solcher Veränderungen dann nicht unbedingt verlieren oder verdrängen. Weil auf die Eins zu kommen, hat ja schon Zeit und Mühen gekostet. Da dann sofort zu sagen, ich stelle jetzt deswegen alles ein, denke ich, da gibt's viele, die sich dann sagen, hier, ich bin jetzt hier, jetzt gehe ich hier erstmal nicht mehr weg. Und ob ich da jetzt
das Spiel nach wie vor weiter betreut wird. Und ich glaube, wie gesagt, nach wie vor Da wird es auch weiterhin Upgrades, weiterhin neue Welten und so weiter geben. Also ich bin da ziemlich sicher, dass das Spiel, ich glaube, das klingt jetzt total fies, ich glaube, man wird teilweise gar nicht merken, dass Phenomen nicht mehr da ist. Also.
Ja, wenn du da so optimistisch dran gehst, ist das natürlich gut.
Also ich habe bei Battleforge auch nicht gemerkt, dass es nicht mehr bei Phenomen läuft.
Naja. Okay. Spielt ihr weiter, TA?
Ich spiele noch weiter.
Spiele auch noch auf 66 weiter. Aber das werde ich nach dem Endgame, denke ich, das waren meine letzte Welt dann.
Ich spiele auch noch aktiv und will auch endlich mal die Medaille haben. Also man hat dieses Ziel halt noch, ne? Und ich denke, sehr viele andere Spieler von anderen Allianzen.
Ja.
Also man will es wenigstens einmal zu Ende gespielt haben.
Alles klar. Schöne Schlussworte. Dann hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Podcast wieder ein. Der kommt vielleicht auch mal ein bisschen zeitnäher. Vielleicht auch mal mit einem coolen Gast, so im offiziellen. Mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört.
Ja. Adieu. Ja,
auf Wiedersehen. Ciao.
Mission accomplished. Battle Control offline.